Deutschlandfunk, Lebenszeit.
Zur Lebenszeit am Freitagvormittag begrüßt Sie Michael Röhl. In der vergangenen Woche haben wir hier in der Lebenszeit gefragt, wie es Ihnen geht mitten in dieser vierten Welle, was diese Pandemie mit Ihnen macht und wie Sie versuchen, auch emotional durch diese Zeit zu kommen. Heute wollen wir den Blick nach vorne werfen und in die Zukunft schauen. Wird es nun mit den Wellen weitergehen? Wird auf die vierte Welle bald die fünfte, gar die sechste folgen? Immer verbunden auch mit der Sorge, eine neue Corona-Variante könnte alles noch schlimmer machen. Oder können wir im kommenden Jahr Hoffnung schöpfen, dass ein Stück Normalität wieder möglich sein wird, nicht nur in den Sommermonaten. Viele sagen, ich will mein altes Leben vor Corona wieder zurück. Aber klar ist, dieses Virus ist in der Welt und es wird in unserer Welt bleiben. Heißt das, wir müssen lernen, mit Corona zu leben, persönlich und als Gesellschaft. Und was bedeutet das konkret? Von Welle zu Welle müssen wir mit Corona leben lernen. Unser Thema bis 11:30 und da ist natürlich auch Ihre Meinung gefragt. Wie wird aus Ihrer Sicht es weitergehen mit Corona? Wie schauen Sie in die Zukunft und wie versuchen Sie mit diesem Virus zu leben? Auch mit der Unsicherheit, nicht genau zu wissen, wie es in den kommenden Wochen und Monaten weitergeht. Rufen Sie kostenfrei an 00800 4464 4464 00800 4464 4464 oder schreiben Sie eine Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de und wenn Sie Ihre Telefonnummer mit dazu schreiben, dann hätten wir auch eine Chance, Sie zurückzurufen. Meine Gäste heute Morgen, die Professorin Lena Hipp ist mit in der Runde dabei, Sozialwissenschaftlerin am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. Frau Hipp, guten Morgen.
Guten Morgen.
Professor Carsten Watzel, Leiter des Forschungsbereiches Immunologie am Leibniz-Institut für Arbeitsforschung der TU Dortmund, begrüße ich auch hier in der Runde. Guten Morgen, Herr Watzel.
Schönen guten Morgen.
Und Ruth Belzner, sie ist Psychologin und Leiterin der Telefonseelsorge Würzburg. Frau Belzner, guten Morgen auch Ihnen.
Guten Morgen. Oder wie man bei uns in Bayern sagen würde, grüß Gott.
Grüß Gott, guten Morgen. Professor Watzel, bevor wir der Frage nachgehen, ob wir dauerhaft lernen müssen, mit Corona zu leben und wie wir das vor allen Dingen auch lernen können, brauchen wir zunächst eine Antwort auf die Frage, wo stehen wir aktuell in dieser Pandemie? Da ist mit Omikron eine neue Variante des Virus weltweit auf dem Vormarsch. Mitte dieser Woche sind dazu auch erste Laborergebnisse bekannt geworden. Aus Südafrika, wo Omikron weit verbreitet ist, gibt es ebenfalls Erkenntnisse. Also wo stehen wir aus Ihrer Sicht als Experte in dieser Pandemie?
Zum einen stehen wir schon mal deutlich besser da als letztes Jahr, weil wir da die Impfungen haben. Und die Impfungen, das sehen wir, bei vielen Leuten wirklich den schweren Verlauf verhindern können. Das heißt, wir sehen zwar aktuell sehr, sehr hohe Inzidenzen, sehr viele Leute sind infiziert, aber im Vergleich zur zweiten Welle haben wir deutlich weniger Krankenhausaufenthalte. Natürlich ist es so, wenn die Inzidenzen jetzt ganz hoch sind, haben wir wieder genügend Krankenhausaufenthalte, dass dieses Verhältnis ist halt verändert. Und daran sieht man einfach, dass die Impfungen wirken. Die Impfungen werden sicherlich auch der Weg aus dieser Pandemie sein. Und Sie haben es gerade schon gesagt, Omikron ist da wirklich nochmal ein Stolperstein, der uns da in den Weg gelegt wird, weil die Impfstoffe haben bisher gegen die Varianten immer sehr, sehr gut gewirkt. Und was jetzt bei Omikron sich andeutet, ist, dass zumindest der Schutz vor der Infektion deutlich abgeschwächt sein wird. Wie gut der Schutz vor der schweren Erkrankung ist, muss man noch sehen. Da gibt es aktuell noch keine Daten dazu. Der wird nicht ganz so doll abgeschwächt sein, aber Omikron macht mir schon so ein bisschen Sorgen.
Nun habe ich Professor Drosten noch in Erinnerung, der gesagt hat, okay, also bis Ende Januar, da macht uns Delta Probleme und ab da wird sich Omikron, ich sage es jetzt mal mit meinen Worten, dann auch in Deutschland durchsetzen, wird uns dann Probleme machen. Ist das auch so ein Zeitrahmen, den Sie im Blick haben?
Ja, das ist wahrscheinlich richtig, weil wir sehen schon, Omikron ist ja schon hier. Omikron ist auch in Europa, in anderen Ländern. Und wir kennen aktuell Daten aus Großbritannien und Dänemark, dass sich dort Omikron auch ausbreitet. Und diese Staaten sehen das, weil die viel mehr sequenzieren als wir. Von daher können sie diese geringen Omikron-Fälle auch sehr schnell aufdecken. Das Gleiche passiert hier bei uns, nur wir sehen es halt nicht, weil wir noch nicht so viel sequenzieren. In Großbritannien und Dänemark zeigt sich, dass sich die Anzahl der Omikron-Fälle so alle 3 Tage bis 4 Tage verdoppeln kann. Und wenn man das dann so weiterführt in der Projektion, ist es wirklich so, dass Ende des Jahres, spätestens Anfang nächsten Jahres, Omikron dann Delta eingeholt hat.
Und damit auch dominierend wird in Deutschland?
Es wird sich dann durchsetzen. Mhm. Also und damit wird dann Delta wahrscheinlich irgendwie verschwinden und Omikron wirklich die vorherrschende Variante sein. Und dann werden wir uns dann wirklich auch mit dieser Variante auseinandersetzen müssen.
Ja. Nun kann man in Südafrika verfolgen, wie sich Omikron dort verbreitet. Deutlich schneller und ansteckender, das ist klar, aber auf der anderen Seite auch eher noch in der Breite mit milderen Verläufen. Lässt sich das auf unsere Gesellschaft auch übertragen oder muss man sagen, die südafrikanische Gesellschaft ist einfach wesentlich jünger und damit ist vielleicht das Risiko bei uns doch größer, dass es auch zu schweren Verläufen kommen kann?
Ja, das ist also die Bevölkerungs- oder die Verteilung der, wie alt die Bevölkerung ist, spielt sicherlich eine Rolle. Aber das andere ist auch, in Südafrika haben die meisten Leute eine Immunität, entweder durch die Impfung oder durch eine vorherige Infektion. Und wenn dann wirklich jetzt hier mildere Fälle auftreten, dann könnte das darauf hindeuten, dass diese Leute mit dieser bevorstehenden oder schon bestehenden Immunität vor schweren Verläufen mit Omikron deshalb geschützt sind. Also das wäre so ein bisschen die Hoffnung für uns. Das müssen wir natürlich bei uns ganz genau beobachten, ob das dann auch so eintritt. Aber das würde bedeuten, viele Leute könnten sich dann in dieser Omikron-Welle infizieren, aber da die meisten mit der Impfung immer noch einen guten Schutz vor dem schweren Verlauf haben, wird das vielleicht nicht so sehr zu vielen Krankenhausaufenthalten führen. Man muss aber einschränkend sagen, wir reden gerade über, wie Omikron oder wie gut noch die Impfung gegen Omikron schützt. Wenn man noch gar nicht geimpft hat, hat man natürlich überhaupt keinen Schutz gegen Omikron und ist dem genauso ausgeliefert wie Delta. Also da ist nicht zu erwarten, dass man als Ungeimpfter jetzt gegen Omikron leichteren Verlauf hat. Und deshalb wird dann eine Omikron-Welle auch dazu führen, dass sich mehr Ungeimpfte infizieren und deshalb auch wieder die Krankenhausbelastung hochgeht.
Wenn wir über die Jetzt-Situation reden, dann müssen wir sagen, Delta ist noch vorherrschend. Sind die, die doppelt geimpft sind, geboostert sind, erst einmal an dieser Stelle jetzt im Hier und Jetzt vielleicht noch den Dezember und den Januar hinein mehrheitlich gut geschützt?
Absolut. Also das sehen wir ja mit der Booster-Impfung habe ich nochmal deutlich mehr Antikörper, einen deutlich besseren Schutz, als ich nach der zweiten Impfung hatte. Deshalb bin ich auch vor einer Infektion mit Delta sehr, sehr gut geschützt. Ich kann das Virus, selbst wenn ich mich infiziere, kaum noch weitergeben. Der Schutz vor dem schweren Verlauf, der war sowieso schon noch hoch, aber den booste ich damit natürlich auch noch. Und deshalb war ja die Strategie, dass wir uns mit den Booster-Impfungen aus dieser vierten Welle mit Delta rausimpfen. Wie gut die Strategie dann bei Omikron aufgeht, das muss man aktuell dann noch sehen.
Frau Belzner, wir haben in der vergangenen Woche gelernt, dass Menschen sehr, sehr, sehr unterschiedlich mit dieser Pandemie umgehen. Manche reagieren ängstlich, andere eher gelassen. Manche halten sich an die Regeln, vertrauen der Wissenschaft. Andere gehen mit der Bedrohung so um, indem sie sie leugnen. Wie fällt Ihre Diagnose aus, auch aufgrund Ihrer Erfahrung in der Telefonseelsorge? Wie versuchen die Menschen, wie versuchen wir bisher mit dieser Pandemie umzugehen?
Ja, Sie haben die Bandbreite gerade eben schon ganz gut beschrieben. Also es gibt tatsächlich die Leugner, die sagen, ist doch alles nur eine harmlose Grippe. Die Fähigkeit, Fakten zu ignorieren und sich selber zu betrügen, ist ziemlich groß bei uns Menschen. Dann gibt es die Menschen, die sehr ängstlich sind, also sich wirklich eigentlich seit Beginn der Pandemie mehr oder weniger isoliert haben, wo auch die Impfung nicht unbedingt das subjektive Sicherheitsgefühl erhöht hat. Und es gibt zum Glück auch eine große Mehrheit von Menschen, die sich informieren, die sich an die Regeln halten, auch wenn nicht immer alle Regeln logisch erschienen. Und die aber, und das beobachte ich bei uns in der Telefonseelsorge auch, die immer wieder gucken, so was können wir jetzt, also welche Risiken gehen wir auch ein? Lassen wir Gruppentreffen zu, wenn alle geimpft sind und wenn die Inzidenzen höher werden, machen wir vielleicht vorher noch einen Test, aber wir stellen einfach nicht alles auf Pause.
Wer meldet sich bei Ihnen? Sind es dann eher diejenigen, die Angst haben, die es sehr, sehr schwer oder sich sehr schwer tun, auch mit dieser Unsicherheit, der täglichen Unsicherheit und dem Risiko auch umzugehen?
Auch. Also ein Teil der Gespräche dreht sich darum, also das Ausdrücken von Angst. Wir merken aber auch am Telefon durchaus auch Zorn in unterschiedlichen Richtungen. Also Zorn auf die Einschränkungen oder auf diejenigen, die diese Einschränkungen vermeintlich unberechtigt fordern oder vorschreiben. Zorn auf rücksichtslose Mitmenschen. Aber auch so ein Zorn auf, ja, dann kann man gar nicht so genau sagen, auf was, gepaart mit dem Gefühl, einfach völlig unverschuldet um sein Leben betrogen worden zu sein.
Also Zorn auch auf das Schicksal, darauf, dass dieses Virus jetzt in der Welt ist und uns in dem Maße, wie wir es gerade auch erleben, bedroht.
Ja. Und wir haben tatsächlich auch die Menschen am Telefon, die uns in Diskussionen darüber verwickeln wollen. Das ist doch alles nur sozusagen eine groß angelegte Kampagne.
Nun reden wir und wollen wir ja erstmal so analytisch schauen, wo stehen wir, um dann den Blick auch in die Zukunft zu werden. Was haben wir aus Ihrer Sicht, aus den Gesprächen, den vielen, die Sie auch geführt haben, was haben wir persönlich in diesen 20 Monaten Pandemie gelernt? Auch als Rüstzeug, wo wir sagen, da können wir vielleicht in Zukunft drauf aufbauen.
Gelernt haben wir, dass wir uns tatsächlich an vieles auch gewöhnen können, wenn wir dazu bereit sind. Also Masken, glaube ich, haben tatsächlich einen ziemlichen Gewöhnungseffekt inzwischen bei uns. Gelernt haben wir in erster Linie, also oder spreche ich jetzt mal von mir persönlich, ich habe gelernt, dass die Vorstellung, ich habe ein Recht darauf, dass es morgen so weitergeht, wie ich es heute geplant habe, grundsätzlich eine ziemlich naive ist. Also es ist deutlich geworden, dass wir im Grunde genommen immer mit dem Risiko leben, dass morgen alles ganz anders ist und das Gewohnte weg ist. Das ist in der Regel ein individuelles Risiko. Deshalb machen wir es uns oder kann man es auch leichter verdrängen. Jetzt ist es auf einmal eine gesamtgesellschaftliche Frage geworden. Und was, glaube ich, dazu kommt und was hoffentlich auch ein Lerneffekt ist, dass es bei solchen gesellschaftlichen Umbrüchen auf Solidarität ankommt und auf die Bereitschaft, auch Einschränkungen mitzutragen, auch der anderen wegen.
Wir können das direkt, Frau Belzner, auch mal weitergeben. Wir haben ja auch mit Lena Hipp, eine Sozialwissenschaftlerin, auch hier in der Runde auch mit dabei, die auch nochmal diesen Blick auch auf die Gesellschaft auch hat. Frau Hipp, ist das ein großer gesellschaftlicher Umbruch, wie wir es gerade von Frau Belzner gehört haben?
Das kommt ein bisschen darauf an, wie Sie einen Umbruch definieren. Aber natürlich gibt es in ganz vielen Bereichen Umbrüche. Denken Sie an die Arbeitswelt, wie jetzt plötzlich große Teile der Bevölkerung im Homeoffice arbeiten können, selbst Gruppen von Beschäftigten, für die das davor unmöglich schien. Denken Sie daran an die Schulen, dass Schulen monatelang geschlossen worden sind. Das hat ganz immense Folgen für die Bildungschancen, für das Arbeitsleben von den Kindern, die jetzt richtig, richtig abgehängt worden sind durch diese langen Schließungen, weil eben zu Hause das nicht geleistet werden konnte, dass die Eltern neben ihrem Beruf noch Homeschooling machen konnten. Also das wird auch ein Umbruch sein. Denken Sie daran, wie vulnerabel wir auf einmal geworden sind, sozusagen. Wir Menschen fühlen uns ja eigentlich immer sicher und dann kommt so ein Virus, das wir nicht sehen, das wir nicht verstehen und plötzlich ist unser Leben anders und unser altes Leben ist weg. Also ich glaube, es sind viele Umbrüche und die finden sich durch die Gesellschaft hindurch und wie Frau Belzner gerade gesagt hat, natürlich auch in den Köpfen der Menschen.
Nun hat Frau Belzner eben auch gesagt, es hat zumindest auf der persönlichen Ebene so eine Art Gewöhnungseffekt hat sich eingestellt. Gilt das auch, wenn man das so gesamtgesellschaftlich sieht, dass man sagen kann, okay, wir als Gesellschaft haben uns nach gut 20 Monaten eingestellt auf diese Pandemie, auf diese Unsicherheiten, auf diese Risiken, mit denen wir auch gesellschaftlich, auch politisch klarkommen müssen?
Ja, das würde ich schon sagen. Also Unternehmen haben sich umgestellt. Es wurden Systeme eingefügt, dass Büros nicht doppelt besetzt sind. Meine Kinder gehen mit aller Selbstverständlichkeit nur noch mit Maske in andere Räume rein, fragen, ob sie sich getestet haben müssen und so weiter. Also ich glaube, das ist bei ganz vielen, ist es natürlich Normalität geworden. Aber man muss auch sagen, es ist natürlich für ganz viele überhaupt keine schöne Normalität, also den Lehrer oder die Lehrerin in der Schule nicht mehr richtig zu verstehen, ist keine schöne Normalität. Wenn Sie an Krankenhäuser, Altenpflegeheime denken, die Belastung, die jetzt so viel mehr sind, dadurch, dass Personal noch knapper ist und so weiter, da haben sich die Leute auch dran gewöhnt, aber es ist überhaupt nicht gesund und es ist überhaupt nichts Gutes.
Wie wird, meine Damen und Herren, aus Ihrer Sicht es weitergehen mit Corona? Wie schauen Sie in die Zukunft und wie versuchen Sie, mit diesem Virus zu leben? Sie können gern kostenfrei anrufen. 00800 4464 4464, die kostenfreie Telefonnummer. Oder Sie schreiben eine Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Nun fragen wir in dieser Sendung Lebenszeit unsere Expertinnen und Experten auch immer, wie sie persönlich umgehen, wo sie stehen jetzt mit Blick auch auf diese Pandemie. Herr Watzel, immer wieder die neuesten Forschungen zu sich damit auseinanderzusetzen, sie medial zu erklären. Man sieht sie im Fernsehen, man hört sie im Radio an vielen, vielen Stellen und sie versuchen uns allen ja auch diese Pandemie immer wieder auch neu zu erklären. Macht das irgendwie persönlich etwas mit Ihnen, dass Sie sagen, ich habe manchmal doch zu wenig Abstand zu all dem und würde ganz gerne mal Studien sein lassen und mich mal um was ganz anderes kümmern?
Manchmal schon, wobei ich die Notwendigkeit natürlich sehe, das zu machen. Ich war natürlich auch so ein bisschen naiv und hatte gehofft über den Sommer, dass wir jetzt besser durch diesen Winter kommen, dass mehr Leute sich impfen lassen und dass ich dann endlich mal vielleicht auch Anfang nächsten Jahres wieder das machen kann, was ich vor der Pandemie gemacht habe, forschungstechnisch. Aber das, wie wir gerade gehört haben, ich meine, die Welt hat sich verändert, die Realität hat sich verändert. Wir werden sicherlich aus dieser Pandemie auch rauskommen, aber manchmal ja, ist es auch für mich frustrierend, weil die Aufklärungsarbeit, die ich mache, zielt da darauf hin ab, dass man den Leuten auch die Daten erklärt und die Fakten erklärt. Bei vielen Leuten kommt das auch an und wird auch dankbar aufgenommen, aber wenn ich dann häufig dann andere Kontakte habe, wo Leute einfach diese Fakten und Daten nicht hören wollen und man auch in längeren Gesprächen nicht erreicht, dass sie dann auch ja, aufgrund dieser Fakten ihr Handeln umstellen. Das ist schon so ein bisschen frustrierend manchmal.
Wir werden ja gleich noch auch im Verlauf der Sendung darüber reden, was erwartet uns da in den nächsten Wochen, Monaten, vielleicht auch ein, zwei Jahren. Das werden wir gleich ja noch auch besprechen. Was haben Sie, Herr Watzel, was nehmen Sie als Rüstzeug, wo Sie sagen, okay, damit gehe ich jetzt auch in die kommende Zeit, als persönliches Rüstzeug, um mit dieser Pandemie auch umzugehen?
Als persönliches Rüstzeug muss ich ganz klar sagen, dass ich eigentlich eine sehr optimistische Person bin. Das heißt, mich kann so schnell eigentlich nichts aus der Bahn werfen. Und zum anderen habe ich natürlich den großen Vorteil, dass ich auch das Virus und die aktuelle Lage so ein bisschen wissenschaftlich einschätzen kann. Das heißt, wenn dann bestimmte Maßnahmen notwendig sind, kann ich auch beurteilen, warum die notwendig sind und wo ich vielleicht ein bisschen schlampig sein kann und wo ich aber auch ganz genau dran sein muss, dass ich mich keiner zusätzlichen Gefahr aussetze. Von daher kann ich aktuell, muss ich ganz ehrlich sagen, mit dieser Pandemie noch sehr gut umgehen. Ich weiß, was ich mir erlauben kann. Ich weiß, wo man auch ein bisschen genauer drauf gucken muss. Natürlich bin ich auch geimpft und auch die Impfung gibt mir natürlich eine gewisse Sicherheit. Das heißt, ich habe jetzt keine Angst vor diesem Virus. Ich habe Respekt vor dem Virus. Aber ich glaube, ich habe mittlerweile auch gelernt, eine vernünftige Einstellung dazu zu entwickeln. Und damit komme ich eigentlich ganz gut klar.
Frau Hipp, wie ist es bei Ihnen auch als Wissenschaftlerin? Wie intensiv müssen und setzen Sie sich auch mit den gesellschaftlichen Folgen, Veränderungen dieser Pandemie auseinander? Und schaffen Sie es auch immer wieder, da auch ein Stück Abstand auch zu finden?
Mhm. Mein Team und ich, wir sind tatsächlich seit 20 Monaten in der Corona-Forschung. Anders als Herr Watzel geht es eben nicht darum, was macht das Virus mit Zellen und dem menschlichen Körper, sondern was macht das Virus mit der Gesellschaft? Wie verändert es den Alltag? Wie verändert das soziale Ungleichheiten? Also das ist jetzt mein täglich Brot. Das ist eine gesellschaftlich hoch relevante Frage und darum widme ich dieser Frage natürlich auch gerne viel Zeit. Und dennoch ist es natürlich auch irgendwie ermüdend und man möchte gerne auch im wissenschaftlichen Alltag zu dem zurückkehren, was man davor gemacht hat. Was ich auch merke ist, und das ergänzt vielleicht, was Herr Watzel gesagt hat, ist, dass ich ganz viel auch im Privaten damit beschäftigt bin, zu erklären, dass es eben bei Wissenschaft Unsicherheit gibt, dass Daten, dass es plötzlich mehr Daten gibt, dass es neue Daten gibt. Also das auch, was man gestern noch gedacht hat, was richtig war, auch in der Wissenschaft, dass es da eben neue Informationen gibt und sich Wissen eben weiterentwickelt. Und auch das finde ich bisweilen eine frustrierende Diskussion oder ein frustrierendes Gespräch, weil dieses Bedürfnis, wenn du gestern das gesagt hast, muss das heute auch noch gelten, ist ja ein zutiefst menschliches und kann man verstehen. Aber so funktioniert das Virus Virus und die Welt einfach nicht. Und da muss man eben Abgrenzungsmöglichkeiten auch für sich selbst finden.
Herr Watzel, wir haben uns am Mittwoch hier in der Sendung Agenda mit diesem Verhältnis Wissenschaft und Politik beschäftigt. Und da ging es eben auch darum, auch diese Unsicherheit, die es in der Wissenschaft gibt, die auch zu formulieren. Sie haben eben gesagt, also im Sommer hatte ich noch eine andere Idee. Ich sage es mal mit meinen Worten von diesem Herbst-Winter und diesem Pandemie-Winter. Wie kommt das an? Kommunizieren Sie diese Unsicherheiten auch offen und was für Reaktionen bekommen Sie darauf?
Ja, ich scheue mich nicht zu sagen, wenn ich eine Frage gestellt kriege, wo ich die Antwort wirklich nicht drauf weiß. Das weiß ich nicht, da kenne ich die Daten nicht. Die gibt's vielleicht, aber die habe ich jetzt nicht parat. Also, weil ich glaube, man muss auch ehrlich genug sein, irgendwann zu sagen, nee, das weiß ich nicht. Das kann ich im Moment noch nicht abschätzen. Also diese Unsicherheit, die gerade angesprochen wurde. Also Wissenschaft weiß nicht alles. Die Daten können sich ändern. Und natürlich ist es so, im Sommer hatte ich schon gehofft, dass wir im Herbst eine höhere Impfquote haben. Ich habe auch immer gesagt, dass eine 40-Jährige, die sich jetzt gerade erst über den Sommer impfen gelassen hat, sicherlich ohne Booster durch den Winter kommt. Das wäre auch noch richtig gewesen, ehrlich gesagt, wenn wir die Impfquote erreicht hätten, weil dann würden wir aktuell vielleicht noch die über 60-Jährigen boostern, wären aber letztendlich mehr oder weniger durch. Das sehen wir gerade zum Beispiel in Portugal, die haben das soweit geschafft. Aber das ist halt, ja, kommt vielleicht daher, dass ich so ein bisschen optimistisch bin. Man muss dann aber mit der Realität umgehen und muss dann auch eingestehen, nee, das haben wir leider nicht erreicht, diese Impfquote, deshalb haben wir jetzt eine neue Realität und deshalb bringt es auch was, wenn jetzt sich jetzt die 40-Jährige boostern lässt, weil nur so schaffen wir es aktuell aus dieser vierten Welle raus.
Von Welle zu Welle müssen wir mit Corona leben lernen. Das ist unser Thema heute. Und wir wollen in die Zukunft schauen und versuchen zu erklären und zu klären, wie wird es weitergehen mit Corona, mit diesem Virus, mit der Unsicherheit, nicht genau zu wissen, wie es in den kommenden Wochen und Monaten weitergeht. Und wie sind wir dafür gerüstet? Was können wir tun? Was macht uns stark auch in dieser Zeit der Unsicherheit? 00800 44 64 44 64, die kostenfreie Telefonnummer, falls Sie anrufen wollen. Oder Sie schreiben eine Mail, und zwar an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Und ich sage es gern nochmal, bitte schreiben Sie uns auch Ihre Telefonnummer dazu, denn dann haben wir eine Chance, Sie zurückzurufen. Meine Gäste heute Morgen, Ruth Belzner, sie ist Psychologin, Leiterin der Telefonseelsorge Würzburg. Die Professorin Lena Hipp ist bei uns in der Runde, Sozialwissenschaftlerin am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. Und Professor Carsten Watzel, er ist Immunologe am Leibniz-Institut für Arbeitsforschung der TU Dresden. Und nun haben wir, Frau Belzner, natürlich auch schon einige Mails bekommen. Eine davon geht in die Richtung, das alte Leben wieder zurückhaben zu wollen. Aber dann schreibt auch jemand, dass das nicht geht. Niemand steigt zweimal in den gleichen Fluss. Aber trotzdem, die Frage an Sie, wie oft erleben Sie das in der Telefonseelsorge, dass Menschen sagen und ihre Sehnsucht auch zum Ausdruck bringen, ich hätte so gerne mein altes Leben zurück?
Das erlebe ich durchaus auch oft, und zwar auf beiden Seiten des Telefons. Das betrifft uns Mitarbeitende ja genauso, dass es so eine Sehnsucht gibt, völlig unbeschwert, einfach hätten wir doch so weiterleben können wie bisher. Ich selber betrachte mit gewisser Wehmut sozusagen all die Kulturveranstaltungen, die nicht stattgefunden haben, wobei es für mich kein existenzielles Problem ist. Und gleichzeitig teile ich auch die Meinung, wir steigen nie in denselben Fluss. Und ich verbinde auch die Hoffnung, dass wir ein anderes Bewusstsein dafür haben, dass wir uns grundsätzlich auf Unsicherheiten immer wieder einstellen müssen und trotzdem gut leben können in dem Bewusstsein, alles, was ich jetzt habe und kann, ist nicht selbstverständlich. Darum schätze ich es auch besonders. Und wenn die Situation anders wird, dann werde ich sehen, was jetzt von mir gefordert ist. Also so eine Haltung ist den Menschen nur zu wünschen. Und wer das Glück hat, sie zu haben oder sie sich zumindest zu erarbeiten, ich glaube, der ist am besten gerüstet für was auch immer kommt. Sei es jetzt nun eine fünfte, sechste Corona-Welle. Wir werden uns, was das Klima anbelangt, noch auf, denke ich, ganz viel anderes, nicht mehr altes Leben einstellen müssen.
Also das heißt, das wäre ja der Wunsch, das Hadern möglichst da, wo es geht, auch zu lassen und dieses permanente sich fragen, warum ist das so und warum kann es nicht anders sein und warum kann ich mein eigenes Leben nicht möglichst bald auch wieder zurückhaben? So verstehe ich Sie.
Ja, die Warum-Frage hilft nicht. Also die hilft jetzt kollektiv nicht. Die hilft ja auch bei einem einzelnen Schicksalsschlag nicht wirklich weiter. Ja, das ist die, also das ist die Herausforderung, zu sagen, es ist, wie es ist. Jetzt müssen wir gucken, was von uns gefordert ist, gesellschaftlich und von jedem einzelnen Menschen.
Ich habe eine.
Was nicht aussieht, dass man zwischendurch einfach auch mal jammert und klagt. Ja. Also das.
Und sauer und wütend sein darf auf dieses Virus und das, was es mit uns Menschen insgesamt auf der Welt anrichtet. Professor Watzel, eine Mikrobiologin hat uns angerufen. Ich sage es jetzt mal mit meinen Worten und sie sagt, okay, Viren sind Teil dieser Evolution und auch der natürlichen Entwicklung. Also müssen wir auch dieses Coronavirus nochmal ein wenig breiter einbetten, in viele, viele Viren dieser Welt, die uns auch schon auf unterschiedliche Weise in der Geschichte auch bedroht haben. Ich denke mal an die spanische Grippe, ich denke an an andere auch Epidemien. Was sagen Sie dazu?
Absolut. Also Viren haben unsere Evolution geprägt und bei Corona haben wir jetzt natürlich die einzigartige Situation, dass wir das live erleben, also dass wir von der Wissenschaft das direkt begleiten können. Wir können die Evolution dieses Virus erleben, können den ganzen Varianten jetzt griechische Buchstaben geben. Das hat es natürlich in der Vergangenheit schon gegeben, aber da wussten die Leute ja gar nicht, was passiert. Das ist bei Grippeepidemien oder Ähnlichem hat man einfach nur gemerkt, da sterben Leute, man wusste gar nicht warum. Auch da hat sich das Virus natürlich verändert und angepasst. Und letztendlich muss man ganz klar sagen, wir als Menschen haben uns natürlich auch angepasst. Also ein Virus, was dann Tausende von Jahren teilweise mit uns war, hat uns natürlich auch so weit verändert, dass es selber vielleicht harmloser wurde. Aber nicht, weil sich das Virus manchmal verändert hat, sondern weil wir einfach immuner dagegen geworden sind.
Am Telefon ist jetzt Caroline Preißler. Frau Preißler, guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Röhl.
Hallo. Sie sind FDP-Politikerin in Mecklenburg-Vorpommern, Juristin. Und ich weiß von Ihnen, dass Sie selber an Corona erkrankt sind, ich glaube im Jahr 2020, und damit auch sehr, sehr offen umgegangen sind und umgehen, unter anderem auf Twitter unter dem Hashtag Corona-Tagebuch, aber auch indem Sie Demonstrationen besuchen, auch durchaus von Corona-Gegnern und dort auch versuchen, mit denen ins Gespräch zu kommen. Wenn wir erst nochmal da schauen, wo stehen wir? Wo würden Sie sagen, stehen wir als Gesellschaft in Deutschland mit all den Widersprüchen, die es derzeit gibt, mit all den Stichworten unter dem Motto so Spaltung unserer Gesellschaft? Wo sind Ihre und wie sehen Sie Ihre Erfahrungen da?
Ich habe den Eindruck, dass wir in den letzten 2 Jahren alle zusammen viel schlauer geworden sind. Denn tatsächlich habe ich sehr wenig über Viren, über Hygiene, über Mutationen und die Herausforderungen im Gesundheitssystem aus eigener Erfahrung gewusst. Und so ging das sicherlich vielen, vielen Millionen Menschen. Und diese gemeinsame Erfahrung, die wir jetzt gemacht haben, hat uns, denke ich, schon allen mehr Wissen gebracht. Dafür kann man dankbar sein. Vielleicht hätten wir uns das alle leichter gewünscht. Und viele sind eben krank gewesen, haben Menschen verloren. Aber wenn wir jetzt sagen, wir sind jetzt in dieser Situation, würde ich sagen, sehen wir, was wir bis jetzt geschafft haben, was wir auch erreicht haben. Innerhalb der kürzesten Zeit gibt es einen Impfstoff. Innerhalb kürzester Zeit haben viele Menschen Sachen verinnerlicht, die ansonsten sehr lange Lernprozesse gebraucht hätten. Das, finde ich, ist gut. Ich sehe aber auch, was Sie beschreiben, dass wir Personengruppen verlieren durch Spaltung in der Gesellschaft. Die Sprache hat sich verändert, unser Umgang miteinander hat sich verändert, das Vertrauen in die Politik und in die Wissenschaft hat gelitten. Und ich habe den Eindruck, dass jeder Einzelne von uns womöglich einen Anteil daran haben kann. Denn Achtsamkeit und auch dieses schnelle Zuschieben von wer ist schuld an irgendwas hat dazu geführt, dass also sich breites Misstrauen in der Gesellschaft befindet. Und wenn das Vertrauen erstmal verloren ist, dann ist es sehr schwer, nächsten Anweisungen und Corona-Maßnahmen zu folgen.
Ich gebe das schon mal, Frau Preißler, auch gerne mit in die Runde hinein. Vielleicht Frau Hipp auch in Ihre Richtung. Schuldzuweisungen, es gibt ja so diese Pandemie der Ungeimpften, wäre ja jetzt so eine Schuldzuweisung, die mir da jetzt spontan einfällt. Ist da viel Vertrauen, auch gesellschaftliches Vertrauen untereinander verloren gegangen und Misstrauen entstanden?
Empirisch, genau, lässt sich das lässt sich das tatsächlich nachweisen? Frau Belsner kann da sicherlich auch was dazu sagen, woher das eigentlich auch kommt, dass es so angenehm ist, einen Sündenbock zu haben. Also die eine Gruppe ist schuld, dass wir jetzt immer noch da stehen, wo wir stehen. Dass Sachen nicht ganz klar sind, dass wir mit großen Unsicherheiten oder unter großen Unsicherheiten auch als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nur Aussagen treffen können. Also, wenn Frau Preisler sagt, wir haben viel gelernt, das ist sicherlich richtig, aber ich glaube, was eben ganz schwer zu lernen ist, was es heißt, dass Aussagen unsicher sind, was es heißt, was ein exponentielles Wachstum bedeutet und so. Also das sind einfach Sachen, die sind kognitiv total schwer zu fassen und eigentlich fühlen sich Menschen am wohlsten, wenn Sachen einfach sind. Und darum ist natürlich auch dieses Misstrauen oder Schuldzuweisung jetzt was ganz stark gestiegen ist in den letzten beiden Jahren.
Frau Preisler, Sie suchen ja den direkten Kontakt auch mit Impfgegnern, mit Menschen, die sich sehr, sehr schwer tun, wie viele natürlich sich schwer tun, auch mit dieser Pandemie, die auch versuchen, gegen die Maßnahmen, die von Staatsseite auch ergriffen werden, sich auch ein Stück dagegen aufzulehnen. Welche Erfahrungen machen Sie im Gespräch? Ist ein Austausch, ist ein gegenseitiges Zuhören möglich?
Aus meiner Warte gibt es keine Alternative zu diesem Dialog. Allerdings blicke ich auch durch die Brille der Politikerin. Es ist also mein Job, zuzuhören. Wenn Menschen etwas sagen, wäre ich eine Impfärztin, wäre die Perspektive wieder eine andere, denn dann müsste ich impfen und nicht mit jeden Dialog führen. Aber als Politikerin und als Gesellschaft sehe ich uns schon in der Pflicht, dass wir abgerissene Gesprächsfäden wieder knüpfen. Und ich habe auch den Eindruck gewonnen, dass steter Tropfen den Stein hüllt. Als ich angefangen habe, zu Corona-Demonstrationen zu gehen und das Gespräch zu suchen und anzubieten, da war das Klima am Anfang sehr rau. Aber als ich dann anbot, eben mal zu sprechen, wie sich das so anfühlt, wenn man an Covid erkrankt, dann kamen doch Menschen und haben gesagt, ja, wir kennen ja keinen, der das hatte. Wie ist es denn jetzt mal echt und wie war es mit den Kindern und so weiter. Und je häufiger ich diese Gespräche auf der Straße anbiete, umso eher habe ich den Eindruck, ich werde auch erwartet, denn es gibt ein großes Bedürfnis, alles sagen zu dürfen und natürlich eben auch die Politik in die Pflicht zu nehmen. Und deshalb gehe ich dorthin. Zum einen neuerdings auch immer selbstkritischer, wo liegen also die Fehler der Vergangenheit in der politischen Arbeit und zugleich eben auch hoch motiviert, dann eben auch sofort zu antworten und auch zu widersprechen und zwar von Angesicht zu Angesicht, wenn Menschen entgleisen und das erleben wir ja viel häufiger jetzt in dieser Pandemie, dass Antisemitismus sich breit macht oder tatsächlich das Bestreben, demokratische Prozesse zu zerstören oder Gewaltaufrufe. Und dann bin ich die Frau vor Ort, die direkt eine Antwort geben kann. Und ich finde das besser als aus Pressekonferenzen heraus.
Frau Hipp, auch die Frage nochmal an Sie. Dieses Gesprächsangebot zum Beispiel aus der Politik heraus, ist das wichtig? Wichtig auch, dass vielleicht mehr Politikerinnen und Politiker dieses Gesprächsangebot tatsächlich umsetzen, signalisieren?
Die Frage ist ja, was passiert denn, wenn das nicht passiert? Und ich finde, das hat Frau Preisler jetzt ja ganz schön auch schon angedeutet. Also wenn das nicht passiert, dann sind die Gräben, die bleiben so tief, wie sie jetzt sind, durch die Gesellschaft, auch im Privaten, in Familien, in Freundeskreisen. Und ich glaube, es ist extrem, es ist alternativlos, das zu machen. Und ich kann natürlich auch verstehen, dass das frustrierend ist und dass man denkt, es ist alles offensichtlich, es ist alles klar, es spricht nichts gegen eine Impfung und so weiter. Aber das Verständnis für Gruppen, vor allen Dingen diejenigen, die jetzt nicht Corona nutzen, um eigentlich ein anderes gesellschaftliches, undemokratisches Vorhaben voranzutreiben. Ich glaube, an die ranzukommen und so wie das Frau Preisler eben gesagt hat, auch durch persönliche Erfahrung, also wie fühlt sich das an? Wie ist es, wenn man auf der Intensivstation liegt und so? Ich glaube, das ist was Leute dann vielleicht eher berührt oder eben eine Gesprächsoffenheit generieren kann, als dann nochmal sagen, ja, hier ist aber die x-te Studie und so weiter. Also wenn Leute nicht glauben, dass Wissenschaft verlässliche Ergebnisse produziert. Wenn Sie nicht glauben, dass Politiker und Politikerinnen es ehrlich mit Ihnen meinen, dann ist es vielleicht tatsächlich diese persönliche Ebene, wo man sich einen Zugang schaffen kann. Und das ist natürlich sehr ressourcenintensiv und passiert natürlich viel eher im Gespräch, da jemanden zu überzeugen, als in der Pressekonferenz.
Frau Preißler, Sie sind ja noch einen Moment mit dabei, deswegen gehe ich zu Petra Brixel, die aus Stuttgart uns anruft. Frau Brixel, guten Morgen erstmal Ihnen.
Ja, guten Morgen aus Stuttgart. Die Frage hieß ja, müssen wir mit Corona leben? Und ich habe dazu eben geschrieben, bis ans Lebensende. Das klingt pessimistisch, aber ich denke, das ist realistisch. Und ich denke auch, dass das diese Wahrheit weder von Herrn Lauterbach noch von irgendjemandem, auch von Medizinern und Immunologen, noch nicht uns gesagt wird. Mhm. Zunächst hieß es, erste Mal impfen, super. Dann zweite Mal auffrischen. Und das dritte Mal boostern. Habe ich jetzt alles durchgemacht. Aber ich glaube nicht, dass es zu Ende ist, sondern ich bin sicher, dass es im halben Jahr heißt, wir brauchen noch einmal viertes und fünftes und zehntes Mal boostern. Ich frage mich, was sagt jetzt der Immunologe dazu? Ist dann nach dreimal boostern oder dreimal impfen, ist es dann zu Ende? Oder müssen wir ganz unser Leben lang damit leben, dass wir immer wieder und wieder geimpft werden? Und dann denke ich, dass die Menschen müde werden. Die sind ja jetzt schon müde. Denn wer lässt sich noch ein 10. und 20. Mal boostern? Und darum denke ich, dass diese Pandemie nie zu Ende geht.
Und das greifen wir direkt auf. Wir haben ja mit Professor Watzel auch einen Immunologen bei uns in der Runde. Herr Professor Watzel, jetzt wäre die Gelegenheit, die Wahrheit, so wie wir es gerade von Frau Brixel gehört haben, zu sagen, das wird uns bis zu unserem Lebensende beschäftigen. Ist dem so?
Das habe ich nie anders behauptet. Also Ich habe schon immer gesagt, das Virus wird uns nicht verlassen, weil wir werden das Virus durch die Impfung oder durch andere Maßnahmen nicht ausrotten können. Das heißt, wir werden weiterhin Infektionen haben und die Impfung, auch die Boosterimpfung, die man sich jetzt abholt, habe ich auch schon immer gesagt, wird nie ein Leben lang halten. Was wir aber haben ist, wir werden eine gewisse Grundimmunität in der Bevölkerung haben und damit werden dann auch die schweren Krankheitsverläufe abgeschwächt sein. Und dann wird es natürlich passieren, dass sich die Jüngeren, die nicht ganz so ein hohes Risiko haben, schwer zu erkranken, sich alle paar Jahre mal eine Infektion mit Corona abholen. Und mit der Infektion wird die Immunität auch gesteigert. Das heißt, das ist dann ähnlich wie eine Boosterimpfung. Bei den über 60-Jährigen, die ein hohes Risiko haben, schwer zu erkranken, würde ich immer dazu raten, dass man diese Immunität mit einer Impfung auffrischt. Und das kann dann auch regelmäßig sein, ob wir das im jährlichen Abstand machen müssen oder dann irgendwann mal alle 2 oder 3 Jahre. Das wird sich die Zukunft zeigen müssen. Aber ähnlich wie bei der Grippeimpfung, da müssen wir es jährlich machen, wird es dazu kommen, dass wir regelmäßig bei den über 60-Jährigen eine Corona-Impfung machen. Und bei den Jüngeren, die vielleicht keine Bekanntschaft mit dem Virus machen möchten, die lassen sich auch regelmäßig impfen. Denen das dann nicht so wichtig ist, die infizieren sich dann halt alle paar Jahre.
Heißt das, wir müssen, irgendjemand hat mal diesen Begriff Impfabo in die Welt gesetzt, wir müssen mit so einer Art Impfabo müssen wir leben, zumindest die Älteren?
Wahrscheinlich schon. Also ich meine, das Coronavirus im Vergleich zum Grippevirus verändert sich nicht so stark, auch wenn wir jetzt gerade mit Omikron eine Variante haben, die wieder sehr stark sich verändert hat. Aber im Vergleich zur Grippe ist das noch nicht so stark. Das heißt, irgendwann ist es natürlich so, dass die vorangegangenen Impfungen immer noch eine Wirkung haben und ich immer nur noch oben drauf was draufsetze. Das heißt, dann werden auch die Abstände immer länger. Aber wie gesagt, es ist nie so, dass ich mal ein Leben lang eine Immunität habe. Dafür ist das einfach ein anderes Virus.
Damit wir schauen können, Professor Watzel, wie wir als Gesellschaft, wie wir persönlich auch in die nächsten Wochen, Monate, vielleicht auch Jahre gehen, brauchen wir noch mal ein paar Erkenntnisse von Ihnen. Eigentlich steht hier auf dem Zettel meine Frage, wann ist diese Pandemie zu Ende? Und ich denke, wir müssen unterscheiden und sagen, okay, dieses Virus wird uns ein Lebenslang bis zu unserem Lebensende begleiten, aber wie sieht es mit der Pandemie aus?
Genau, die Pandemie ist ja das Problem, dass wenn sich jetzt zu viele Leute auf einmal infizieren und dann auch schwer erkranken, wir als Gesellschaft ein Problem bekommen, weil unser Gesundheitssystem das nicht alles leisten kann. Und dann Leute darunter leiden, die gar nicht selber mit dem Virus infiziert sind, sondern die einen Herzinfarkt haben oder einen Verkehrsunfall haben und das Krankenhaus kann sie nicht mehr richtig versorgen. Und deshalb müssen wir jetzt noch als Gesellschaft gegensteuern und vermindern, dass sich zu viele Leute anstecken mit den ganzen Hygieneregeln, die wir haben, mit den Impfungen versuchen, die Schwere der Fälle abzumildern. Irgendwann werden wir es hoffentlich aber auch erreicht haben, dass das vom gesellschaftlichen zu einem persönlichen Problem wird. Wir werden jeden Winter Corona-Infektionen haben, wir werden jeden Winter Corona-Tote haben, wir werden die Diskussion führen müssen, wie viel Corona-Tote wir uns pro Jahr als Gesellschaft erlauben. Das machen wir zum Beispiel, wir haben ungefähr 3.000 Verkehrstote pro Jahr, wir haben 10.000 bis 20.000 Grippetote pro Jahr, je nach Saison, und irgendwo dazwischen werden auch die Corona-Toten pro Jahr liegen. Das wird dann aber hoffentlich das Gesundheitssystem nicht überlasten, und dann ist es ein persönliches Problem, ob ich mich schütze oder nicht. Und dann ist es diese endemische Lage letztendlich. Das heißt, das Virus wird weiterhin noch Probleme machen, aber halt mehr so auf der persönlichen Ebene und hoffentlich nicht mehr auf der Gesellschaftsebene.
Wenn wir in die kommenden Wochen und Monate schauen, wir haben schon darüber gesprochen, Omikron möglicherweise mit dem Jahreswechsel im Laufe des Januar, Februar, wird es eine Variante sein, die sich eventuell auch hier durchsetzen wird in Deutschland. Wir wissen, doppelte Impfung hilft zumindest vor Infektionen nicht. Wir wissen, Boostern, zumindest gibt es heute die Meldung, dass sich in Südafrika 6 oder 7 Deutsche angesteckt haben, trotz Booster, auch mit Omikron. Was bedeutet das für die kommenden Wochen und Monate, wenn das, was wir so als Schutzwall aufgebaut haben, nämlich eine doppelte oder dreifache Impfung, zumindest gegen Infektion und damit auch gegen Infektiosität, also die Möglichkeit, andere anzustecken, wenn das nicht mehr zieht, wenn das nicht mehr hilft?
Das ist ganz klar. Also ich meine, viele Leute haben von der Impfung mitgenommen, wenn ich geimpft bin, bin ich auch komplett geschützt, ich kann mich gar nicht mehr infizieren. Ich glaube, das ist auch ein bisschen falsch vermittelt worden. Was ja die Absicht bei den Impfungen war, war die schwere Erkrankung zu verhindern. Also ich lasse mich ja nicht impfen, um so einen leichten Schnupfen zu verhindern, sondern um nicht im Krankenhaus zu landen. Und ich glaube, das muss immer unterschieden werden. Das heißt, aktuell sieht es so aus, dass die Impfung das noch schafft. Also die Leute, die sich da trotz Booster in Südafrika mit Omikron infiziert haben, hatten alle leichte Verläufe. Das wäre also der Idealzustand, den wir gerne haben möchten. Heißt im Umkehrschluss aber auch, das Virus wird sich sehr weit verbreiten, auch mit Omikron. Das heißt, die Inzidenzen werden hochgehen. Und heißt auch, jeder, der das Virus bisher noch nicht abbekommen hat, wird wahrscheinlich irgendwann das Virus abbekommen, idealerweise mit einem Impfschutz, und ist dann mit wieder natürlich geboostert und auch wieder gegen Omikron immun. Das heißt, es ist, wie gesagt, das Virus wird uns nicht verlassen, und der Appell, manche Leute hadern ja noch ein bisschen mit der Impfung und sagen, na gut, ich lasse mich jetzt nicht impfen, ist mir zu risikoreich, ich versuche einfach das Virus zu vermeiden. Die Strategie wird einfach auf lange Zeit nicht aufgehen.
Frau Preißler, aus Ihrer Sicht, was kommt mit dem Wissen, auch was gerade uns auch nochmal Professor Watzel vermittelt hat, was kommt damit auf uns persönlich, aber auch auf uns als Gesellschaft zu?
Ich bin sehr froh darüber, dass Herr Professor Watzel das so deutlich gesagt hat. Wir müssen einfach aufhören, zu erwarten, dass wir im Leben vor allem übel bewahrt werden. Und ich finde es vollkommen ausreichend, wenn eine Impfung mich vor einem schweren Verlauf schützt. Und ich spreche aus Erfahrung, ich hatte nur eine mittelschwere Corona-Erkrankung und die hat mich 14 Monate meines Lebens schwer gebeutelt. Und als ich dann ein Impfangebot hatte, habe ich es selbstverständlich sehr gerne angenommen, denn ich will mir gar nicht vorstellen, wie es ist, wenn es mich noch einmal erwischt oder wenn ich einen schweren Verlauf erfahre. Deshalb finde ich für mich, aus rein egoistischen Gründen, ist die Impfung eine gute Lösung, denn ich habe Grundimmunität dann, und wenn ich mich dann infiziere, dann stecke ich das einfach leichter weg.
Aber auch nochmal aus Ihren Erfahrungen, die Sie auch mit Impfgegnern, auch vielleicht mit Corona-Leugnern auch führen. Werden wir das als Gesellschaft bewältigen? Wir werden das nach den Nachrichten noch ausführlich auch mit Frau Hipp, mit Frau Belzner auch auf der persönlichen Ebene besprechen. Aber jetzt die Frage an Sie, auch aufgrund der konkreten Erfahrung. Schaffen wir das als Gesellschaft, die kommenden Wochen, Monate, Jahre mit diesem Virus auch zu leben und auch mit den Konsequenzen, die sich daraus ergeben?
Ich denke, wir haben noch mal eine sehr harte Zeit vor uns. Ich rechne damit, dass die Menschen, mit denen ich das Gespräch suche, sich noch eine Weile radikalisieren und Gewalt tatsächlich auch als Lösung ansehen. Wir erfahren das im Land Sachsen, wir sehen das bei einzelnen Demonstrationen. Ich denke, wir werden eine andere Antwort geben müssen, nicht nur vermittelnd, sondern eben auch energisch und standhaft sein müssen. Und dann werden wir als Gesellschaft selbstverständlich auch diese Herausforderung meistern. Mhm. Aber wir müssen anerkennen, dass es Menschen gibt, die die Gemeinschaft absichtlich spalten. Aber das sind bei weitem nicht alle Menschen, die Kritik an Corona-Maßnahmen üben.
Wenn Sie sagen energisch, heißt das auch heute auf der politischen Agenda die Impfpflicht auch für bestimmte Berufsgruppen? Heißt das auch, dass Sie sagen, grundsätzlich Impfpflicht ist der Weg, um deutlich zu machen, klar zu machen, in welche Richtung wir als Gesellschaft und damit auch jeder Einzelne gehen muss?
Ich finde den Schritt einer einrichtungsbezogenen Impfpflicht wichtig. Aber denken wir daran, dass die Auswirkungen dieser einrichtungsbezogenen Impfpflicht dann vielleicht im Frühjahr zu spüren sind. Wir sind jetzt gerade erst mal im Winter. Und deshalb möchte ich die Debatte über eine allgemeine Impfpflicht aktuell nicht führen, denn die Probleme, die haben wir jetzt.
Ich danke Ihnen, Frau Preißler, dass Sie uns von Ihren Erfahrungen auch geschildert haben. Frau Brixel, die eben angerufen hat aus Stuttgart, herzlichen Dank. Müssen wir lernen, mit Corona zu leben? Und wie können wir das lernen? Unser Thema heute in der Lebenszeit noch bis 11:30 mit Michael Röhl am Mikrofon. 00800 4464 4464, falls Sie kostenfrei anrufen wollen und uns Ihre Meinung sagen wollen. Oder Sie schreiben eine Mail, und zwar an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Und wenn Sie jetzt zugeschaltet haben, meine Gäste heute Morgen, Professor Carsten Watzel, er ist Immunologe vom Leibniz-Institut für Arbeitsforschung der TU Dortmund. Die Professorin Lena Hipp ist Sozialwissenschaftlerin vom Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung und Ruth Belzner, sie ist Psychologin, Leiterin der Telefonseelsorge Würzburg. Frau Belzner, nun haben wir auch vor den Nachrichten auch gehört, es geht um das Thema mit dem Risikoleben. Es geht um das Thema Unsicherheit und diese Unsicherheit vielleicht auch für sich akzeptieren zu leben. Zu lernen. Die Tatsache, dass das Leben auch immer wieder kippen kann, ist das aus Ihrer Sicht die eine oder eine der großen Herausforderungen, um mit diesem Virus, mit dieser Pandemie in den kommenden Wochen und Monaten, vielleicht Jahren umgehen zu können?
Es ist sozusagen die Herausforderung, um mit dem Leben überhaupt umgehen zu können. Also Corona hat uns nur vor Augen geführt, was wir lange als Gesamtgesellschaft nicht in den Blick hatten, nämlich dass Leben grundsätzlich eine sehr unsichere Sache ist.
Also wir haben viel zu oft gedacht, so, wir haben das schon alles im Griff und das, ja, was wir nicht im Griff haben, das werden wir technisch schon irgendwie lösen können, ja, in die Richtung.
Richtig. Und Medizin hat für alles irgendeine Lösung. Da haben wir, glaube ich, einer Illusion aufgesessen. Und Menschen haben natürlich, also ein völlig legitimes Bedürfnis danach, sich nicht immer unsicher zu fühlen. Das hält ja auch keiner gut aus. Und trotzdem müssen wir uns immer wieder klar machen, es kann morgen auch ganz anders sein.
Sie haben ja auch gesagt schon, Frau Belzer, dass das oft auch einhergeht natürlich mit der Angst. Vielleicht nicht immer mit der Angst um das eigene Leben, sondern um Angehörige, um die eigenen Eltern, um Risikogruppen, um die eigenen Kinder. Wie kann man lernen, mit dieser Angst umzugehen? Wie kann es gelingen, sie auf ein Maß zu reduzieren, dass man sagt, okay, damit kann ich leben und damit kann ich umgehen?
Das wird zum einen sehr davon abhängen, also wie sehr sozusagen die Angst, das Fühlen und Denken tatsächlich dominiert und welchen Einfluss ich mit meinen Kognitionen noch auf Angst, die sich immer wieder mal ungefragt meldet, nehmen kann. Wenn ich in der glücklichen Situation bin, dass ich so Ängste auch immer wieder einhegen kann, dadurch zum einen, indem ich gucke, so, was gibt es denn an Möglichkeiten, auch mich oder andere zu schützen. Und das ist ja bei Corona auch relativ breit diskutiert und vermittelt. Also das ist die eine Möglichkeit, sagen, ja, es gibt ein Risiko, aber man kann es einschätzen, man kann es minimieren.
Also das ist ja auch, denke ich mir, auf Frau Belzner, so ein Stück der Versuch, Kontrolle auch wieder dadurch zu bekommen, dass ich sage, okay, das sind die Teile, die ich tun kann, um zumindest das Risiko auf ein Mindestmaß zu reduzieren.
Ja, ja. Okay. Und das ist wichtig, denn Ohnmacht ist eine der am schwersten auszuhaltenden Zustände.
Frau Professor Hipp, wenn wir jetzt auf die nächsten Wochen und Monate schauen, wir haben ja sogar gerade gelernt, okay, Pandemie wird uns nur eine Zeit beschäftigen, danach werden wir eine endemische Lage haben, das heißt also, dieses Virus wird in der Welt sein, wird uns saisonal möglicherweise auch begleiten oder nicht möglicherweise, sehr, sehr wahrscheinlich auch begleiten. Was bedeutet das für uns gesellschaftlich, auch vor dem Hintergrund, dass wir gerade sehr intensiv darüber diskutieren, Stichwort Impfpflicht, vielleicht auch für alle Impfpflicht, um überhaupt in diese endemische Lage auch hineinzukommen und nicht von einer Welle zur nächsten Welle in die kommenden Monate und Jahre auch zu gehen?
In ganz vielen Bereichen bedeutet es Einschränkungen. Einschränkungen ganz unterschiedlicher Art. Menschen sind in Quarantäne, die in ihrem Umfeld sind, sind womöglich auch in Quarantäne, weil sie eben weiterhin asymptomatisch übertragen können. In der nahen Zukunft, haben wir vorhin in den Nachrichten gerade gehört, können wir vielleicht nochmal damit rechnen, dass Restaurants, Kulturstätten, Sportstudios nochmal geschlossen werden oder da die Beschränkungen hochgefahren werden, dass die Sicherheitsmaßnahmen erhöht werden. Das hat natürlich für die Leute, die diese Einrichtungen nutzen, Einschränkungen zur Folge, aber natürlich auch für die, die die betreiben. Also es sind ja ganz enorme wirtschaftliche Folgen. Genau, dann wie wir arbeiten, das kann man vielleicht auch positiv sehen, dass nicht mehr jeden Tag ins Büro kommen muss, wenn es der Job denn zulässt. Der Gesundheitsbereich, gerade wenn sowas kommt wie eine Impfpflicht, kann es durchaus sein, dass sich die schon jetzt enge Personalsituation nochmal verschärft. Also ich glaube, es sind viele, viele Einschränkungen, die wir haben werden.
Und Herausforderungen auch für uns als Gesellschaft insgesamt, so wie ich sie verstehe.
Absolut, genau so. Und da muss man natürlich individuell, aber auch gesellschaftlich, und das ist ja die Perspektive, die ich hier einbringe, irgendwie Lösungen anbieten. Also dieses ja sehr abgenutzte Bild des Brennglas, was Corona auf die Gesellschaft gelegt hat, das stimmt ja trotzdem noch. Also Unterbezahlung im Bereich der sozialen Dienstleistung, also Pflege, auch Erziehung und so weiter, das ist ein Riesenproblem, dass wir da keine Leute haben. Also unser Hort ist zu, weil es einfach keine Leute mehr gibt, die jetzt gerade da sind. Das ist das eine. Ich glaube aber auch sowas wie Reisen wird sich ändern. Nicht nur wegen des Virus, sondern weil sich, glaube ich, auch im Zusammenhang damit, was sich jetzt geändert hat, was wir digital alles durchführen können, doch auch vielleicht ein Umdenken erfolgt in Unternehmen, wie viel jetzt tatsächlich hin und her gereist werden kann oder was eben über Zoom gemacht werden kann oder ein anderes Medium. Also ich glaube schon, und so hatte ich auch Ihr Anliegen verstanden mit der Sendung, man kann schon auch was Positives dieser neuen Realität abgewinnen.
Und auch dieses Positive wollen wir natürlich auch herausarbeiten, natürlich neben dem Herausfordernden, aber ich denke, darüber wird schon viel gesprochen und haben wir ja auch schon viel auch in dieser Sendung gesprochen. Ute Meier ist am Telefon aus Heidelberg. Frau Meier, ich grüße Sie.
Hallo, ich grüße Sie auch.
Was können, wollen Sie einbringen zu unserem Thema heute?
Ja, also ich denke, ganz persönlich denke ich, dass die Weigerung von Einzelnen, sich nicht impfen zu lassen oder sich impfen zu lassen, müssen wir halt eben nicht hinnehmen. Und ich bin da auch der gleichen Meinung wie Ihre Interviewpartnerin. Ich denke, dass es halt nicht hinnehmbar ist, dass Teile, dass Menschen bestreiten, dass sie Teil eines sozialen Gefüges sind eben. Und wenn man das eben in Frage stellt, dann passieren solche Sachen, dass das Gesundheitssystem zum Beispiel völlig überlastet ist oder dass die Kinder und Jugendlichen einfach ihre Zeit geklaut bekommen, ne, die sie brauchen, um sich zu entwickeln. Oder Menschen in ein ökonomisches Desaster reinrutschen, weil sie halt eben keine Einkünfte mehr haben. Also insofern, meine persönliche Meinung ist, dass wir auf jeden Fall eine Impfpflicht einführen sollten, eine allgemeine Impfpflicht. Ich halte die für ethisch akzeptabel und auch für nötig. Und ich selber bin auch irgendwie so aufgewachsen, dass man mir immer gezeigt hat, da wo die Freiheit von den anderen eben anfängt, da hört meine auf. Beziehungsweise ich kann nicht Freiheiten für mich alleine einfordern, wenn andere negativ davon betroffen sind. Und ich hoffe einfach, dass der neue Diskurs, der jetzt vielleicht auch mit der neuen Bundesregierung kommt, dass der auch das so ein bisschen im Fokus hat.
Frau Meyer, herzlichen Dank für die klaren Worte auch Ihrerseits. Ich gebe das mal an Professor Watzel weiter, weil Professor Watzel, die entscheidende Frage ist ja und wird ja auch sein, ob mit dieser Impfpflicht, ob das tatsächlich auch tatsächlich den Wandel und den Wandel auch hinbekommt in Richtung endemischer Lage. Also das heißt, dass wir sagen können, wir haben dieses Virus auch in unserer Gesellschaft, auch in Deutschland einigermaßen im Griff.
Absolut. Also es ist ja jetzt schon so, natürlich gibt es diese Durchbruchsinfektionen, dass sich auch Geimpfte noch infizieren, einige von denen auch noch schwer erkranken. Aber wenn man sich das ganz nüchtern anschaut und wir aktuell nur noch Durchbruchsinfektionen hätten, also Infektionen von Geimpften, dann wären wir schon in dieser endemischen Lage. Das muss man auch mal so ganz klar sagen. Und dementsprechend ist es natürlich das Ziel. Wir hatten gerade so ein bisschen über Angst geredet. Was ich halt immer sehr viel erfahre, ist, dass die Leute eine sehr große Angst auch vor der Impfung haben und nicht nur vor Corona selber. Natürlich muss man die beiden Sachen gegeneinander abwägen und letztendlich ist es eine persönliche Risikoentscheidung, sich impfen zu lassen oder nicht. Man muss aus wissenschaftlicher Sicht ganz klar sagen, das Risiko der Impfung, also auch die Impfung hat natürlich Nebenwirkungen, aber das Risiko der Impfung ist viel, viel geringer als das Risiko der Infektion. Und ich glaube, das ist etwas, was viele Leute noch nicht so ganz verstanden haben. Ist vielleicht auch persönlich verständlich, weil die Impfung wäre ja dann morgen, dann habe ich das Risiko und die Infektion liegt ja irgendwo in der Zukunft. Und ich glaube, da haben wir Menschen so ein Problem, das abzuschätzen.
Herr Watzel, gilt das auch, wenn wir über erste, zweite Boosterimpfung, zweite Boosterimpfung, dritte Boosterimpfung reden? Oder gibt es da schon auch bei Ihnen als Immunologe die Sorge, zu viel impfen könnte möglicherweise auch das Impfrisiko doch nochmal erhöhen?
Nee, eigentlich ist das Gegenteil. Also wir sehen, dass diese Nebenwirkungen jetzt bei der Boosterimpfung nochmal deutlich weniger sind. Die wird deutlich besser vertragen als die zweite Impfung zum Beispiel. Also einige von diesen Nebenwirkungen wie die allergischen Reaktionen, die treten dann kaum noch auf. Wir haben natürlich auch viel gelernt. Also wir wissen, dass einige Impfstoffe etwas höheres Risiko haben bei bestimmten Altersgruppen. Deshalb verimpfen wir die da auch nicht mehr. Das heißt, wir versuchen ja die Impfkampagne so sicher wie möglich zu machen. Und eins, was ich auch ein bisschen erlebe, ist, dass Leute, wenn sie generell schon positiv der Impfung gegenüber eingestellt sind, dann lassen sie sich auch ein drittes oder ein viertes Mal impfen, weil letztendlich ist das dann für diese Leute ganz natürlich und bietet einfach den Schutz. Und es ist eher so, dass es weniger Nebenwirkungen macht als mehr mit der Zeit.
Margret Rudolf hat uns geschrieben, Herr Watzel, und ein Stichwort, was sie anspricht, was ich gerne auch nochmal aufgreifen möchte. Sie sagt oder schreibt, es ist viel zu oft die panische Sprache und Sprache der Angst, die einen Blick über die nächsten Monate verbietet. Wir werden das Virus haben und mir fehlt auch in der Sprache die mittel- und langfristige Perspektive. Das wollen wir auch machen, auch mit Ihnen nochmal machen. Wenn wir jetzt auf die nächsten Monate auch, auf das kommende Jahr schauen, müssen wir uns darauf einstellen, noch einmal, weil Impfungen nicht so funktionieren und greifen bei Omikron, wie wir das bisher kennen, dass es weitere Kontaktbeschränkungen gibt, dass wir uns noch mehr einschränken müssen, als wir das jetzt mit 2G auch in Restaurants, Hotels, wo auch immer auch Veranstaltungen auch tun. Also kommt da noch mal eine schwere Zeit auf uns zu.
Ja, also wenn man jetzt versucht, die Panik etwas in Grenzen zu halten, muss man zum einen sagen, Leute, die jetzt geboostert worden sind, haben wahrscheinlich einen sehr guten Schutz vor einem schweren Verlauf. Das heißt, sie müssen jetzt erstmal keine große Angst auch vor Omikron haben. Aber einschränkend muss man sagen, der Schutz vor der Infektion bei Omikron ist halt mit den jetzigen Impfstoffen nicht sehr gut. Das heißt, was passieren wird, ist, es werden sich viel mehr Menschen anstecken. Und für die meisten Menschen, gerade die Geimpften, wird das keine schwere Konsequenzen haben. Aber da wir dann höhere Inzidenzen haben, wird das Virus auch eher mal die Ungeimpften erreichen oder auch die Älteren, wo die Impfung halt nicht so gut schützt. Und die können dann auch schwer erkranken. Und um das dann wieder in den Griff zu bekommen, müssen wir generell die Inzidenzen runterbringen. Und das schaffen wir in dem Fall dann nur, wenn wir Einschränkungen für alle aussprechen, Geimpfte und Ungeimpfte. Das heißt, ja, es kann noch mal dazu kommen, dass wenn dann diese Omikron-Welle, die wird nahezu in dieser vierten Welle aufgehen, also wir werden von einer Welle in die nächste da reiten, befürchte ich zumindest, dass wir da auch noch mal Einschränkungen dann
Bayern aussprechen müssen, die alle betreffen, ja. Mhm.
Wenn wir das Thema Angst, Frau Belzner, aufgreifen, wir haben es ja gerade auch noch mal gehört, dann gibt es auch einige, die sagen, eigentlich will ich gar nicht wissen, was da in den kommenden Wochen und Monaten auf mich zukommt, auf uns zukommt, weil ich habe schon mit dem genug zu tun, das zu verarbeiten, was da gerade aktuell auch passiert. Für Sie nachvollziehbar?
Also ich persönlich habe sozusagen eine andere Grundstruktur. Ich will wissen und will die Unsicherheiten auch aushalten. Also ich höre auch ganz regelmäßig den Corona-News-Update. Aber ich finde es legitim zu sagen, nee, ich will es nicht wissen. Solange die Menschen sich aktuell an die gültigen Vorschriften halten. Das muss jeder wissen, auch schlicht der Sicherheit der anderen wegen. Aber die Prognosen sich anzuhören, macht ja auch tatsächlich nicht unbedingt immer gute Laune. Und dann finde ich es legitim zu sagen, nee, mir reicht schon, meinen heutigen Tag zu bewältigen. Und das andere höre ich weg.
Irene Köster hat uns geschrieben, Frau Hipp, vielleicht können Sie was dazu sagen. Da geht es um die Frage, nochmal die Art, wie wir leben, auch selber auch in Frage zu stellen. Frau Belzner kann vielleicht auch was dazu sagen. Mhm. Also das Leben auch neu zu verstehen, mehr Wertschätzung, vielleicht auch die Frage, ob wir nicht sozialer werden könnten, auch anders nochmal mit den Ungerechtigkeiten in dieser Welt umgehen, statt unseren alten Wohlstand, unsere Vergnügen, unsere Gewohnheiten zurückzufordern. Ist das eine Stimmung, die Sie in unserer Gesellschaft wahrnehmen, oder ist das eher jetzt eine Einzelmeinung, die wir da hören? Also Corona auch als Chance, nochmal uns auf das zurückzubeziehen, was vielleicht dieses Leben wirklich ausmacht, zumindest aus der Sicht einiger.
Also empirisch, die Daten, die ich jetzt im Kopf habe, die sind vor allen Dingen aus dem ersten Corona-Jahr. Und da hat man zu Anfang eine große Solidarität gesehen. Also dieses, dass man sich auf seine Mitmenschen verlassen kann, als es den harten Lockdown gab und sowas. Das war ganz ausgeprägt. So später gegen Jahresende gab es dann eben auch die andere Tendenz, dass man von Leuten, die sich nicht impfen lassen wollen, die skeptisch sind und so weiter, dass es da auch diese gegenläufige Tendenz gab, dass sich die Gesellschaft auseinanderdividiert hat. Und ich glaube, diese beiden Tendenzen halten sich auch so ein bisschen die Waage, aber ich habe jetzt aktuell keine Zahlen im Kopf oder weiß von welchen, die den Status quo für jetzt gerade abbilden.
Mhm. Es hat sich eine Hörerin gemeldet, Herr Watzel, die gestern anscheinend, glaube ich, ins Impfzentrum gegangen ist und aber erst 5 Monate geimpft ist und dann wieder nach Hause geschickt wurde. Angesichts auch von Omikron scheint das ja immer noch sehr, sehr unterschiedlich gehandhabt zu werden. Es gibt ja auch die Forderung, diese 6 Monate nicht wirklich bis zum Schluss einzuhalten, sondern wenn, dann jetzt zu boostern. Wie ist da Ihre Einschätzung?
Ja, also das ist leider manchmal so, dass sich da zu streng an die Regeln gehalten wird. Natürlich kann man auch schon nach 5 Monaten boostern. Ich habe ja vorhin gesagt, wahrscheinlich auch schon nach 4. Und wenn so eine Person dann einmal beim Impfzentrum ist, diese Person wegzuschicken, ist fast genauso viel Arbeit, wie mal kurz diese Spritze da reinzujagen. Also im Moment haben wir ja keine Knappheit an Impfstoff. Von daher versuche ich das auch schon mal so ein bisschen pragmatisch zu sehen. Scheitert manchmal so ein bisschen an den Regularien.
Wenn wir jetzt die letzten 10 Minuten der Sendung nehmen, Herr Watzel, um tatsächlich nochmal zusammenfassend auch auf die kommenden Wochen, Monate, vielleicht auch auf das kommende Jahr zu schauen. Was erwartet uns aus Ihrer Sicht bestenfalls? Was erwartet uns schlimmstenfalls?
Bestenfalls sehen wir, dass die Impfungen immer noch sehr gut vor einem schweren Verlauf von Omikron schützen. Das heißt, wir werden zwar mehr Infektionen haben, aber die Belastung des Krankenhaussystems wird sich noch in Grenzen halten.
Das ist bisher noch
unklar. Das ist im Moment noch unklar. Das ist so die Hoffnung natürlich. Mhm. Das ist das Best-Case-Szenario. Ja. Was wir gerade bisher noch nicht angesprochen haben, ist, wir reden aktuell sehr viel über Impfungen. Das ist auch sicherlich wichtig, aber es werden ja auch Medikamente entwickelt, um schwere Verläufe zu verhindern. Da haben wir Antikörper, die man als passive Immunisierung geben kann. Es gibt diese Medikamente, die jetzt schon in der Notfallzulassung sind. Wenn wir da auf ein Jahr weiter gucken, können die natürlich auch die Krankenhausbelastung reduzieren, sodass wir dann irgendwann wieder in eine Phase kommen, wo wir sagen, das ist jetzt keine Pandemie mehr, sondern eine Epidemie.
Wann wird es Anpassungen geben beim Thema Impfen, also dass auch die Impfstoffe auf Omikron ausgerichtet sein werden? Ist das möglicherweise, Zusatzfrage, dann auch entscheidend, wie das kommende Jahr wird?
Wahrscheinlich schon. Die Arbeiten laufen ja dazu. Da haben die mRNA-Impfstoffe mal wieder die Nase vorne, weil das am schnellsten geht. Ein angepasster Impfstoff ungefähr ab März nächsten Jahres, wahrscheinlich so 1-2 Monate später, dass man dann auch damit geimpft werden könnte. Aber bitte jetzt nicht darauf warten, wenn man jetzt mit dem Booster dran ist, hilft der jetzt auch schon, weil aktuell ist natürlich Delta das Problem.
Frau Belzner, worauf hoffen Sie? Was ist Ihre Sorge? Auch mit Blick natürlich auf Ihre Arbeit in der Telefonseelsorge.
Also ich hoffe, dass sich tatsächlich auch Solidarität durchsetzt. Ich hoffe gleichzeitig, dass es einfach auch klare Ansagen an die Personen gibt, und das ist dann auch eine politische Frage, die Spaltung betreiben, und zwar ganz bewusst betreiben. Und ansonsten hoffe ich darauf, dass möglichst wenige Menschen an dieser Krankheit sterben müssen. Aber das haben die Betroffenen ein Stück weit selber in der Hand. Trotzdem hoffe ich, dass sich die meisten Menschen wirklich schützen durch Impfung und durch entsprechendes persönliches Verhalten. Und natürlich hoffe ich auch einfach mal wieder auf ein Leben, wo man sich ohne Sorge, davon ist der andere jetzt eine Infektionsgefahr oder nicht, jedem anderen Menschen wieder nähern kann. Weil das fehlt mir schon sehr.
Was macht das mit uns, dass man im anderen immer eine potenzielle Infektionsgefahr sieht? Das wird ja durch Omikron möglicherweise noch einmal verstärkt, weil wir doch jetzt die Sicherheit haben, dass Impfen und Boostern nicht vor Infektion und damit auch vor einer möglichen Infektiosität nicht schützt.
Es macht uns im schlimmsten Fall sehr unfreundlich miteinander. Im günstigen Fall achten wir tatsächlich respektvoll auf den nötigen Abstand voneinander. Aber ich merke schon auch so eine Gereiztheit tatsächlich auch bei mir selber, wenn mir jemand anders zu nahe kommt, und finde es nicht schön, die Wahrnehmung, obwohl ich sie im Augenblick auch ganz sinnvoll finde.
Frau Hipp, wenn wir auf uns als Gesellschaft schauen, was ist Ihre Hoffnung, was ist Ihre Sorge, wenn Sie auf die nächsten Wochen und Monate, die Herausforderung mit Omikron auf das nächste Jahr schauen?
Ich nehme jetzt bewusst die gesellschaftliche Position ein, weil ja. Herr Watzel und Frau Belzner das jetzt ganz schön für die anderen Ebenen schon gesagt haben. Was auf uns zukommen wird, ist auf jeden Fall nochmal eine große Anstrengung. Es sind Einschränkungen. Was ich aber hoffe, was wir lernen, was wir auch was die Politik und wir als Gesellschaft mitnehmen, ist auf diese ganzen Ungleichheiten, die wir heute in der Sendung berührt haben, dass sie auf die stärker achten. Also welche Berufe sind hohen Belastungen ausgesetzt, werden aber relativ schlecht bezahlt. Was muss da geschehen, um Gesundheitsberufe insbesondere attraktiv zu machen? Wie müssen Schulen eigentlich organisiert sein und ausgestattet sein, dass Kinder nicht abgehängt werden, weil ihre Klassen die ganze Zeit in Quarantäne sind, weil sich wieder jemand angesteckt hat? Und das führt mich gleich zum nächsten Punkt. Corona ist tatsächlich oder hat Ungleichheiten, Gesundheitsungleichheiten ganz stark aufgedeckt. Also der Zugang zu medizinischer Versorgung, das Risiko, sich anzustecken und auch die Schwere des Verlaufs ist ganz stark stratifiziert. Also dass sozusagen Leute, die besser gestellt sind in der Gesellschaft, viel besser damit umgehen können als Leute, die schlechter gestellt sind. Beispielsweise, das hat mit Arbeitswegen zu tun, öffentliche Nutzung, öffentliche Verkehrsmittel, auch mit Gesundheitsverhalten und so weiter. Also dass wir diese ganzen Ungleichheitsdimensionen mitnehmen und um sie sorgen und versuchen, sie zu verringern.
Herr Watzel, nun haben Sie eben schon das Stichwort endemische Lage auch mit ins Spiel gebracht. Ich verstehe da als Laie darunter, dass es uns irgendwann gelingt, dieses Virus nur noch saisonal zu erleben und dann auch in einer Art und Weise, dass wir als Gesellschaft doch leben können, ohne uns permanenten neuen Einschränkungen oder auch Impfangeboten, ich sage es mal in Anführungszeichen, auszusetzen. Wann ist das absehbar? Wann ist das für Sie als Immunologe erwartbar? Müssen wir noch ein Jahr warten? Müssen wir 2 Jahre warten, bis wir an diesen Punkt kommen?
Ich glaube, das hängt ehrlich gesagt von der Impfquote ab, weil, wie gesagt, wir haben aktuell, versuchen wir uns mit den Booster-Impfungen aus der vierten Welle rauszuimpfen. Das heißt, wir nutzen aus, dass die Leute, die sich eh schon haben impfen lassen, auch bereit sind, sich nochmal impfen zu lassen. Wenn wir aber diese Impflücke, die immer so schön betitelt wird, also die rund 30% der Gesamtbevölkerung oder bei den Erwachsenen reden wir über 20%, die sich bisher noch nicht geimpft haben, wenn wir es da nicht schaffen, die zu schließen, dann sehe ich, dass wir nächsten Winter wieder ein sehr ähnliches Problem haben werden und das immer noch nicht vorbei ist und dann vielleicht den Winter danach auch noch nicht. Also deshalb, auch wenn wir jetzt den ganzen Fokus auf die Boosterimpfung legen, sollten wir nicht vergessen, dass wir auch noch sehr viele Erst- und Zweitimpfungen brauchen. Und wenn wir es nicht schaffen, diese Menschen zu erreichen, dann haben wir auch nächsten Winter noch ein Problem. Deshalb, das muss angegangen werden.
Ist die Impfpflicht aus Ihrer Sicht die Antwort? Also werden Menschen, die sich auf einmal verpflichtet fühlen, auch gesetzlich, rechtlich verpflichtet fühlen, sich impfen zu lassen, werden die das dann tun? Oder werden wir da vor der nächsten Herausforderung stehen?
Ich habe lange die Impfpflicht abgelehnt, weil ich sehr viel mehr auf Aufklärung und Fakten gesetzt habe, weil wenn man die Fakten nüchtern betrachtet, es eigentlich keine Frage ist, dass es sicherer ist, sich impfen zu lassen. Mittlerweile bin ich etwas resigniert sehe auf einmal auch die Notwendigkeit, zumindest über die Impfpflicht zu reden. Wie sie dann umgesetzt wird, ob sie erfolgreich ist, ich glaube, das hängt auch ein bisschen von politischen Entscheidungen ab. Aber ich muss ganz klar sagen, da hat sich auch bei mir ein Wandel vollzogen, weil die Notwendigkeit, dass wir diese Menschen erreichen müssen, die ist ganz klar. Wenn wir sie nicht durch Überzeugen erreichen können, dann muss es vielleicht mit einer Impfpflicht sein.
Also nicht nur Sie als Wissenschaftler haben da die Meinung auch geändert, auch in der Politik ist dies geschehen. Von Welle zu Welle müssen wir mit Corona leben lernen. Unser Thema heute in der Lebenszeit mit Professor Carsten Watzel, Immunologe an der TU Dortmund, mit der Professorin Lena Hipp, Sozialwissenschaftlerin am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung, und Ruth Belzner, sie ist Leiterin der Telefonseelsorge in Würzburg. Das war die Lebenszeit am Freitagvormittag. Danke für viele Mails, die wir vor allen Dingen auch erhalten haben. Anrufen. Am Mikrofon verabschiedet sich Michael Röhl.